Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 26. Ausgabe von Impact, dem Private Equity Podcast. Micha, was sind denn unsere Themen für diese Ausgabe?
Ja, also vor Ostern steht ja noch der Börsengang von Douglas an. Und da Douglas auch eine Private Equity Historie hat, glaube ich, macht Sinn, dass wir uns mal hierüber heute austauschen.
Wir hatten aber dieses Jahr schon mal einen Börsengang, einen größeren, oder? Ich glaube im Februar.
Ja, genau. Firma Renk ist an die Börse gegangen. Also war der erste Börsengang in Frankfurt in diesem Jahr im Februar auch ziemlich erfolgreich gewesen. Ich glaube, der Emissionspreis war damals 15 Euro. In der Spitze hat die Aktie schon 30 Euro geknackt. Renk ist allerdings im Rüstungsbereich unterwegs und ja, das wissen wir alle. Das ist natürlich leider, aber gut, man kann es nachvollziehen, Rüstungswerte natürlich derzeit sehr, sehr gefragt sind.
Genau, ich habe auch bei Rheinmetall neulich gelesen, dass die fast 30% Rendite erwirtschaften mit ihren Waffen, die sie da produzieren. Genau. Ja dann lass uns einfach mal starten, oder?
Genau.
Herzlich willkommen bei Impact, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles. Vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity, über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
Ja, Thema ist heute der geplante Börsengang von Douglas, der ja vor Corona schon das erste Mal geplant war, aber sich jetzt vor Ostern tatsächlich dann ja praktisch an der Börse ereignen wird. Man spricht hier vom IPO. Chris, ich habe es letzte Mal in einer Folge falsch erklärt. Was heißt IPO nochmal?
Ja, also die Buchstaben IPO stehen eigentlich nur für Initial Public Offering. Eigentlich ist es das erstmalige öffentliche Angebot von Wertpapieren eines Unternehmens. Also das ist der eigentliche Börsengang dann. Ne? Zuvor kommt ja die Preisbildungsspanne ins Spiel. Erstmal muss ja der Preis praktisch festgesetzt werden. Aber das wiederum kannst du, glaube ich, besser erklären als ich.
Genau, also das ist die sogenannte Bookbuilding-Spanne. Also es sind insgesamt 34,6 Millionen Aktien, die jetzt an die Börse gebracht werden. Also es sind nicht alle Aktien des Unternehmens, aber halt neue Aktien.
Jetzt eben speziell bei Douglas, ne?
Ja. Genau, jetzt in dem Fall bei Douglas, genau. Und man spricht dann halt von einer Bookbuilding-Spende. Das heißt, die Kunden können halt bei ihrer Bank sagen, ich möchte gerne an dieser Neuemission sozusagen teilnehmen. Und die Kunden können dann sagen, wie ein ganz normales Limit an der Börse, was sind sie bereit praktisch für die, ich sag mal 100 Aktien oder so, die man vielleicht dann zeichnen möchte, zu zahlen. Und diese Spanne, in der man halt Angebote abgeben kann, das ist diese sogenannte Bookbuilding-Spanne, die liegt halt bei Douglas jetzt zwischen 26 und 30 Euro.
Und das Angebot abgeben, das ist ja das, was man Zeichnen nennt in dem Moment. Ne?
Genau, dann wird halt nachher geschaut, zu welchem Preis haben wir die meisten Angebote vorliegen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise alle Kunden sagen würden, wir sind maximal bereit, nur 27 Euro zu zahlen, und dann guckt entsprechend die Emissionsbanken, die Douglas jetzt an die Börse bringen, zu welchem Preis können wir die meisten Aktien sozusagen dann an der Börse platzieren. Und das ist dann halt der Emissionspreis, der dann festgelegt wird. Genau, richtig.
Ja, und die meisten Hörer wissen wahrscheinlich schon aufgrund vergangener Folgen, warum es überhaupt Private Equity und sowas alles gibt. Aber was ist denn jetzt der Grund, warum geht denn Douglas an die Börse?
Genau, also Ziel ist hier, sich dann günstiger refinanzieren zu können. Das heißt auch das Geld, das werden circa, ich sag mal, zwischen 2,8 Milliarden und 3,1 Milliarden etwa sein, je nachdem, was für ein Preis dann festgelegt wird. Da wird man einen Großteil davon verwenden, die Verschuldung von Douglas halt zurückzufahren und hat halt den Vorteil, dass man dann natürlich durch den Abbau der Schulden das Unternehmen halt auch besser dasteht und das Ergebnis praktisch im operativen Bereich dann auch nachher besser aussehen kann. Genau, also erstmals die Börsennotiz ist dann am 21. März geplant.
Aber nur für mich, also soweit ich weiß, war doch schon mal Douglas an der Börse, oder nicht?
Ja, genau, da haben damals in der Historie die Firma Advent und die Familie Kreke Douglas von der Börse genommen, um die Restrukturierung halt damals durchführen zu können. Und das können wir uns ja gleich auch nochmal im Detail dann anschauen. Ja, bevor wir zur Historie kommen, wie das damals gelaufen ist, vielleicht sei noch erwähnt, dass auch CVC, wir hatten ja in der letzten Folge schon CVC Partners als Finanzinvestor im Bereich Private Equity erwähnt, die ja den DFL-Deal geplant hatten. dass jetzt durch den Börsengang die Anteile an Douglas verwässert werden.
Was heißt denn konkret in dem Moment verwässert? Das heißt, CVC hat schon Anteile an Douglas und die werden dann weniger wert sein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also ursprünglich ist es ja so, dass man meistens ja mit einem Börsengang plant, dass dann die Altaktionäre sozusagen, wie jetzt CVC oder auch die Familie Kreke, die ja Anteile an Douglas weiterhin hält, gegebenenfalls ihre Anteile halt abgeben und die sozusagen an die Börse bringen. Das ist in dem Fall jetzt nicht so, sondern die bisherigen, also es sind neue Aktien, die jetzt praktisch an die Börse gebracht werden. Und die bisherigen Investoren werden halt an diesem Börsengang jetzt nicht teilnehmen, also von diesen neuen Aktien keine Aktien erwerben, sondern ja, im Fall von CVC ist es halt so, dass die vorher jetzt 84% an Douglas an den Aktien besessen haben und durch die Ausgabe der neuen Aktien der Anteil dann praktisch auf 55% etwas jetzt verwässert wird. Genau, also das meinte verwässern, dass der Anteil dann sinkt und sie halt nicht mit teilnehmen an der Emission jetzt.
Das heißt, es gibt einfach dann praktisch mehr Anteile von dem Unternehmen, aber die jetzigen Unternehmen, die schon dabei sind, die bekommen nicht mehr Anteile. Ne?
Genau, richtig. Ja, ganz genau so ist es. Und wenn wir uns da halt dann jetzt nochmal auf das Thema Historie, deswegen haben wir das Thema auch für diese Folge mal mit aufgenommen, weil die Firma Douglas auch eine RWB-Historie hat. Die RWB hatte nämlich damals, ich habe mir auch die alten Meldungen bei der RWB auf der Internetseite, die News nochmal rausgesucht, im Jahr 2012 oder 2013 ist Douglas halt durch die Familie Kreke und den Finanzinvestor Advent, das ist auch halt ein Private Equity Fonds, damals von der Börse genommen worden, weil man gesagt hat, okay, wir haben eine gewisse Strategie, das Unternehmen halt aufzuspalten, weil früher Douglas halt diverse andere Firmen halt in der Gruppe noch mit drin hatte. Chris, ich weiß nicht, hast du eine Idee oder weißt du noch, welche Firmen
das klar,
waren?
Na klar, ich weiß aber nicht mehr, warum ich das alles noch so weiß. Aber es gab ja den Schokoladenhersteller Hussel gab es dabei. Christ, der ja auch ein Begriff ist. Und auch die Buchkette oder Büchereikette Thalia. Das war alles in einem, ich weiß gar nicht, sag mal zu Konglomerat. Also das war alles in dieser Gruppe mit dabei.
Ja, ist im Endeffekt ein Holding oder so von der Konstruktion her. Genau, und das war halt Ziel damals des Finanzinvestors Advent, wo auch die Zielfonds der RWB 2, also International 2, 3 und 5 mit dran beteiligt waren. Damals die Strategie innerhalb von 5 Jahren war, glaube ich, ursprünglich der Plan, diese Firmen aus der Holding sozusagen rauszulösen und separat dann zu verkaufen. Das ist auch überwiegend halt an weitere Finanzinvestoren passiert, die halt ja Interesse hatten, diese Teile zu übernehmen, weil sie halt mit dem originären Geschäft von Douglas ja eigentlich auch nichts zu tun hatten. Und so ist zum Beispiel Appelrad Küpper, was vielleicht einigen auch noch ein Begriff ist, an den Finanzinvestor Op Capita verkauft worden, die damals auch NKD, also die Textilkette, übernommen hatten. Und das war halt für die ein strategisches Investment, dass sie gesagt haben, okay, das können wir halt auch miteinander verschmelzen. Genauso halt wie Hussel, die halt auch an den Finanzinvestor verkauft wurden. Und genau, die Bücherkette Thalia, die als letztes dann sozusagen noch verkauft wurde. Advent hatte ursprünglich geplant, eigentlich länger bei Douglas investiert zu bleiben, hat dann aber das Angebot von CVC Partners wahrgenommen und hat gesagt, okay, das ist so ein gutes Angebot. Ich glaube, das war so, dass die nach 2-3 Jahren praktisch mit einem Exit oder Multiple von 2,7 nachher wieder verkaufen konnten. Und das ist natürlich auf so einen relativ kurzen Zeitraum schon ein extrem gutes Ergebnis. Und da sind auch, glaube ich, 1,5 Millionen nachher dann anteilig an die RWB-Fonds praktisch dann geflossen.
Ja, das klingt nach einem guten Deal.
Auf jeden Fall. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Wie gesagt, CVC Partners hatte dann ganz andere Gründe, hat praktisch Douglas dann anschließend nach dieser Aufspaltung sozusagen auf die einzelnen Kerngeschäfte vor allem digital weiter nach vorne gebracht. Ich glaube, das war für Douglas gerade in der Corona-Krise auch wirklich ein Mehrwert, einen gut funktionierenden Online-Shop zu haben, weil natürlich die ganzen Stores geschlossen waren. Und so ist das Unternehmen recht gut eigentlich auch durch die Krise gekommen. Jetzt hat es dann im Jahr 2022 noch einen Wechsel im Management gegeben. Und mit dem neuen Vorstand ist praktisch jetzt dann sozusagen der Gang in die Börse zurück geplant. einfach um das Unternehmen dann dort noch weiter nach vorne zu bringen. Genau.
Dann danke, Micha. Dann haben wir die Historie jetzt auch abgegriffen von Douglas und kommen dann jetzt zu den Nachrichten.
Private Equity News aus den RWB Dachfonds.
Ja, kommen wir zu den RWB News für diese Ausgabe. Die erste News stammt vom 4.3. und da geht es um das neue Investment in die Firma Apotex. Die Geschichte des Pharmakonzerns Apotex beschreibt einen Unternehmertraum, wie er im Buche steht. Dr. Barry Sherman gründete im Jahr 1974 mit nur einem einzigen Mitarbeiter ein Geschäft mit einer Vision. Er möchte die Menschen auf der ganzen Welt mit hochwertigen, jedoch gleichzeitig kostengünstigen Medikamenten versorgen. Zum Hintergrund: Obwohl es in Kanada eine gesetzliche Krankenversicherung gibt, muss ein Teil der Medikamente in der Apotheke selbst bezahlt werden. Dr. Barry Sherman möchte mit seinen Produkten unter anderem chronisch kranken Menschen diese finanzielle Last nehmen. Er gründet Apotex mit der Intention, jedem auf der Welt den Zugang zu günstigen und hocheffizienten Medikamenten zu ermöglichen. Mit Erfolg: Apotex hat heute über 8000 Mitarbeiter. Diese forschen, produzieren und verkaufen über 300 Medikamente in mehr als 100 Ländern. Von diesem Erfolg profitieren in Zukunft auch einige der RWB-Anlegerinnen und Anleger. Die RWB-Fonds International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie die RWB Direct Return Fonds 1, 2, 3 und 4 sowie der RWB Cost Average sind mittelbar über den Private Equity Fondsmanager Esca Capital an Apotex beteiligt.
Und die zweite RWB-Nachricht ist vom 5. März. Nach dem Börsengang von JST Power wurden über den Private Equity Manager Forbright Aktienpakete veräußert. Der Rückfluss kann sich sehen lassen. Transformatoren oder kurz auch Trafos kommen dann zum Einsatz, wenn elektrische Spannung umgewandelt werden muss. In europäischen Netzwerken herrscht eine Spannung von 230 Volt. Je nach Gerät oder Einsatz kann es sein, dass diese Spannung reduziert oder erhöht werden muss, damit es nicht zu einem Kurzschluss kommt. Trafos leisten diese Umwandlung und werden deshalb oft als Widerstand in Stromkreisläufe eingesetzt. Das Unternehmen JST Power hat sich auf Transformatoren im mittleren Spannungsfeld spezialisiert. Diese kommen hauptsächlich in großen Infrastrukturprojekten zum Einsatz, wie etwa am Flughafen oder in der U-Bahn. Über den Private Equity Manager Forbright waren RWB-Anleger die letzten Jahre an JST Power beteiligt. Der Anteil ist nach dem Börsengang in Aktien umgewandelt worden, die über die letzten Monate paketweise verkauft worden sind. Bislang sind dadurch 2,4 Millionen US-Dollar an die Fonds RWB China 3 und 4 zurückgeflossen.
In der dritten RWB-News geht es ebenfalls um ein Neuinvestment. Die Meldung stammt vom 12.3. und hier geht es um die Firma EZ Derm. Der Dermatologe Serdan Pradanovic ist unzufrieden. Für seine Praxis sucht er vergeblich nach einer passenden Softwarelösung, die Gesundheitsakten digitalisiert und sowohl Praxis- als auch Patientenmanagement anbietet. Da er nicht fündig wird, beschließt er im Jahr 2010 kurzerhand selbst eine Software entwickeln zu lassen. Der Startschuss von EZ Derm. Mit EZ Derm ist Pradanovic gelungen, die Dermatologiebranche bis heute nachhaltig zu revolutionieren. Das Unternehmen bietet als einer der wenigen Anbieter auf dem Markt eine 360-Grad-Software mit einer umfassenden Suite an Tools zur Verfügung, die es Dermatologiepraxen ermöglicht, elektronische Gesundheitsakten nahtlos zu integrieren. Außerdem bietet sie ein Praxismanagementsystem, ein Patientenportal und eine App mit Check-in-Möglichkeit. In Zukunft profitieren auch RWB-Anlegerinnen und Anleger von den Erfolgen von EZ Derm. Die RWB-Fonds International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie die RWB Direct Return Fonds 2, 3 und 4 sowie der RWB Cost Average sind mittelbar über den Private Equity Fondsmanager Serent Capital beteiligt.
Die vierte RWB-Nachricht stammt vom 12. März. Silicon Mobility aus Frankreich wurde vom Chip-Riesen Intel gekauft. Die Halbleiterexperten machen damit einen guten Deal, von dem auch einige der RWB-Fonds profitieren. CO2-Emissionen reduzieren ist ein wichtiges Ziel im Kampf gegen die globale Erwärmung. Die E-Mobilität kann dazu beitragen, allerdings auch nur dann, wenn elektrisch angetriebene Fahrzeuge stromsparend fahren. Das französische Unternehmen Silicon Mobility hat genau hier seine Expertise, denn es produziert energieeffiziente Halbleiter. Der Clou: Die Halbleiter sind KI-gesteuert und damit so intelligent, dass sie die Leistung der Fahrzeuge je nach Einsatz anpassen. Der Stromverbrauch kann damit optimal gesteuert werden. Vor kurzem wurde Silicon Mobility vom Chip-Riesen Intel gekauft. Silicon Mobility soll Intel dabei unterstützen, seine Strategie KI überall umzusetzen, um damit besonders im Bereich E-Autos nachhaltiger zu werden. Auch RWB-Anlegerinnen und Anleger profitieren von dem Deal, denn der Exit des Unternehmens über den Private Equity Manager CPO führt zu einem Rückfluss in Höhe von etwa 700.000 Euro, von dem die Fonds RWB Secondary 2 und 3 sowie RWB International 3 und 4 profitieren.
Venture Capital News aus den MIG-Fonds.
Ja, und von der MIG gibt es auch mal wieder Neues, eine Meldung vom 8. März. Ja, MIG steht ja eigentlich für Made in Germany und trotzdem haben sie sich bei einem französischen Unternehmen beteiligt. Und das ist von dem her ganz interessant, als dass es sich da um ein Tiergesundheitsunternehmen handelt. Micha, was kannst du denn dazu sagen?
Genau, Chris. Also die MIG hat sich jetzt mit dem aktuellen MIG-17-Fonds an der Firma Hawkcell beteiligt. Das ist halt, wie du schon sagst, ein französisches Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die MRT-Bildgebung gerade für Tiere zu verbessern. Also dazu muss man wissen, dass heute sowas zwar auch schon möglich ist, aber so ein MRT von einem Tier, also jetzt Hund, Katze zum Beispiel, habe ich mir jetzt sagen lassen, bis zu 2 Stunden dauert. Und das ist natürlich schwierig, ein Tier so lange ruhig zu halten oder teilweise dann auch entsprechend zu betäuben, damit man da vernünftige Bildgebung bekommt. Und das dann zu verbessern, das ist praktisch jetzt die Aufgabe von Hawkcell. Da hat man wohl auch patentiertes Verfahren, wo auch menschliche MRT-Systeme entsprechend so umgerüstet werden können oder angepasst werden können, auch teilweise mit künstlicher Intelligenz, dass zunächst im ersten Schritt man das vielleicht dann auch in einer halben Stunde schon hinbekommt. Gegebenenfalls das Ganze auch in Zukunft dann sogar noch weiter reduziert wird, dass man das auch in 10 Minuten dann machen kann. Und gerade für Tierbesitzer, die vielleicht mit dem Hund oder der Katze schon mal beim Arzt waren, sind das schon echt bahnbrechende, ja, Aufgaben oder beziehungsweise Technologien, die jetzt hier eingesetzt werden sollen, um den Tieren halt einfach da auch besser zu helfen. Und die Bilder sollen wohl auch gestochen scharf sein, entsprechend, sodass die Ärzte auch ganz andere Möglichkeiten haben, das Tier dann anschließend zu behandeln.
Ja, aber ich weiß zum Beispiel, eine gute Freundin von mir und Nachbarin, die ist Tierärztin, die war neulich auch auf einer Messe oder auf einem Kongress, wo es eben auch ums Thema Röntgen für Tiere ging. Da werden aber teilweise auch schon sehr große Summen aufgerufen. Also letztendlich geht es wahrscheinlich dann auch darum, dass Hawkcell das dann vielleicht schafft, das in einem ordentlichen preislichen Rahmen anzubieten, weil ansonsten ja, wird es schwer, das nachher auf dem Markt durchzubringen, wenn die Kunden das dann gar nicht bezahlen können, so eine MRT oder CT.
Ja, definitiv. Also klar, MRT, weiß man auch von Menschen, ist natürlich nicht billig an der Stelle. Aber es geht natürlich darum, durch bessere Technologien sowohl die Zeit als auch vielleicht den Kostenaufwand dann nachher runterzubringen. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Ansprüche, die man hier hat. Zumal man jetzt auch nicht dann komplett neue Systeme entwickeln muss oder bauen muss, verkaufen muss, sondern halt die menschlichen MRTs sozusagen so umrüsten kann, dass dann entsprechend Tiere damit, und MRT ist ja deutlich besser als jetzt der Radiologiebereich, weil klar, das natürlich auch vermutlich ja Krebs auslöst, da ist natürlich ein MRT deutlich besser, und gerade wenn das dann fürs Tier in deutlich kürzeren Zeiträumen, und ich glaube, soweit ich weiß, muss das Tier dann ja auch betäubt werden, dass man halt mit deutlich weniger Betäubungsmitteln halt auch auskommt. Ich glaube, das hat schon richtigen Möglichkeiten und Einsatz. Ja. Genau, ja, die Narkosemittel dann halt auch, ja, was auch fürs Tier sicherlich nicht gerade gesund ist, dass man da auch mit weniger hinkommt. Genau, wie du schon sagtest, also es ist jetzt nicht das erste Unternehmen. Frankreich ist gerade im Venture-Capital-Bereich auch ja, gegenüber Deutschland ja, sicherlich noch ein Stück weiter vorne. MIG hatte ja ursprünglich im Jahr 2021 schon in die Firma Sadient investiert. Dann hatte man 2022 die Firma Inbold, die halt auch in einigen Fonds mit drin ist. Und die Firma Lookup Space ist ja ebenfalls ein MIG-17-Unternehmen, die ja im Bereich der Weltraum, ja nicht Forschung, sondern es geht ja darum, dass die Satelliten gewarnt werden können, wenn halt Weltraumschrott sozusagen im Anflug ist, um entsprechend dann ausweichen zu können. Also Lookup Space, ebenfalls französisches Unternehmen. Also haben wir jetzt im 17er Fonds das 6. Unternehmen, aber das 2. französische inzwischen. Genau, ist auch ganz interessant.
Also wird MIG für Made in Germany internationaler.
Genau, richtig. Also ja, wenn man jetzt mal den aktuellen Fonds sieht, haben wir halt mit der finnischen IQM, der Quantencomputerhersteller, der aber auch europäisch unterwegs ist, das sagt man auch ganz klar. Da gibt es ja auch Dependancen in Frankreich, auch in München. Der CEO ist ja Deutscher, der Jan Götz. Da stellt man sich jetzt europäisch auf, weil gerade auch so ein Thema wie Quantentechnologie definitiv, haben wir auch einige News in den letzten Ausgaben gehabt, ein europäisches Thema ist, was man, glaube ich, auch nur als Europäer nach vorne bringen kann, um sich halt gegenüber den Amerikanern und den Asiaten, da insbesondere den Chinesen, zu positionieren, weil das ist eine Technologie, die wird man auch nicht aus der Hand geben.
Ja, das ist sehr wertvoll.
Dann haben wir da auch die aktuelle News, also das 6. Portfoliounternehmen im MIG-17, am Rande erwähnt. Also es gibt ganz wenige Restkontingente, die wir jetzt momentan in dem Fonds noch haben bis Ende des Monats. Wer da noch Interesse hat, kann gerne mal auf uns zukommen hinsichtlich einer Beratung.
Super, danke für die Info, Micha.
Prima, dann würde ich sagen, hören wir uns in rund 2 Wochen zur nächsten Folge wieder. Danke dir, Chris. Ne?
Genau, bis dann.
Tschüss.
Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die du dadurch erleidest, dass du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.